Herzlich willkommen zu Schallsleep, dem Baby- und Kleinkindschlaf-Podcast. Mein Name ist Katharina Schmidt, ich bin Schlafberaterin und selbst Mutter von 3 Kindern. Und ja, ich war schon oft müde und verzweifelt. Deshalb ist es meine Mission, euch das Thema Schlaf näher zu bringen, damit ihr so viel Grundwissen wie möglich erhalten könnt. Denn Wissen ist Macht. Und je mehr ihr wisst, desto entspannter könnt ihr in eurer Elternschaft sein. Also, macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Child Sleep. Ich war in der letzten Schweden-Folge noch nicht ganz fertig mit meiner Informationssammlung. Deswegen habe ich mir heute wieder eine ganz tolle Gästin dazu geholt, die mir ganz viel zum Thema Kindergarten und Schule in Schweden sagen kann. Das ist die liebe Wiebke. Hallo Wiebke.
Hallo.
Ich freue mich, dass du da bist. Und ich würde direkt vorschlagen, dass du dich einfach mal ganz locker vorstellst, was du dir sagst, damit die HörerInnen dich kennenlernen können.
Ja, gern. Also mein Name ist Wiebke, ich bin 36 Jahre alt und lebe ganz weit im Norden von Schweden, in Schwedisch Lappland. Und bin vor 3 Jahren mit meiner Familie hier ausgewandert. Wir haben 3 Kinder, die sind inzwischen 5, 8 und 10 Jahre alt. Und das heißt, wir haben jetzt so langsam das Kindergartenalter hier in Schweden haben wir jetzt abgeschlossen, gerade vor ein paar Wochen. Denn meine kleine Tochter kommt jetzt in Schweden in die Schule. Und ich bin einerseits Lehrerin, arbeite hier an einer schwedischen Grundschule als Deutschlehrerin und bin halt in Deutschland ausgebildete Gymnasiallehrerin. Und bin andererseits ja Content Creator und habe dann einen Instagram-Account und einen Podcast, wo es sich um Schweden dreht.
Das werden wir dann auf jeden Fall in die Shownotes auch reinpacken, dass die Leute dich finden können. Ich höre ja gerne euren Podcast und ich habe auch gerne mal ab und zu bei dir geguckt, was du so in Schweden machst. Wie genau bist du denn nach Schweden gekommen? Also wie kam die Entscheidung, da ziehen wir jetzt hin, weil ihr wohnt ja auch echt weit im Norden, ist auch nicht immer warm. Ist das warm?
Nee. Also die Geschichte ist eigentlich ganz lustig. Mein Mann und ich, wir haben in Spanien studiert und gelebt eine Zeit lang. Und da haben wir einen sehr guten Freund kennengelernt und der ist Schwede. Aus Stockholm kommt der Isaac. Und meine beste Freundin ist 2015 nach Schweden ausgewandert, auch nach Stockholm. Und von da an hatten wir eigentlich immer irgendwie einen Grund, nach Schweden zu fahren, obwohl Schweden eigentlich nie so auf unserer Bucketlist stand. Klar haben wir so gerne, also ich die ganzen Astrid Lindgren-Bücher gelesen als Kind und so, aber so viel mehr Anknüpfungspunkte hatten wir vorher gar nicht. Aber durch unsere Freunde war das dann so, dass wir einfach oft in Schweden waren und den Süden von Schweden auch schon richtig gut kannten und kennen. Und ja, dann war irgendwann, kam ja die Pandemie und dann war das so ein bisschen, wir hatten immer so vor, nochmal ins Ausland zu gehen. Also weil wir gerne auch wollten, dass die Kinder mal eine Zeit lang in einem anderen Land aufwachsen, vielleicht eine andere Sprache lernen und so ein bisschen über den Tellerrand gucken können. Und dann kam die Pandemie und dann waren wir so richtig, ja, so richtig traurig, weil wir irgendwie das Gefühl hatten, als die Grenzen zugemacht wurden, oh, jetzt ist das irgendwie vorbei, jetzt haben wir es nicht gemacht. Also so dieses Gefühl hatten wir. Wir hatten es immer vor und dann haben wir es nicht gemacht. Und dann haben mein Mann und ich uns gesagt, okay, also wenn es die Möglichkeit wieder gibt, dann machen wir das einfach. Und dann haben wir geguckt, okay, wo kann es denn hingehen? Wir wären natürlich auch gerne wieder nach Spanien gegangen. Aber durch unsere Freunde hier in Schweden, die haben dann gesagt, ja, aber ihr seid doch Lehrer, Lehrer werden gesucht. Probiert's doch mal und schaut es euch doch mal an. Und dann haben wir erst gedacht, okay, für ein Jahr war eigentlich so der Plan. Und dann haben wir gedacht, okay, in Stockholm, wenn wir nach Stockholm gehen, da ist halt alles sehr international und wir kommen halt ursprünglich aus Berlin. Und wir so gesagt, das ist immer so, es ist cool in der Hauptstadt, aber es ist auch schwer, so ein Land kennenzulernen, wenn man quasi in der Hauptstadt lebt, weil dann ist ja irgendwie immer noch alles und trifft man viele Deutsche, spricht hauptsächlich Englisch und so weiter und so fort. Und dann meinte meine beste Freundin halt, na ja, dann mach doch irgendwas Verrücktes, dann geht doch mal in den Norden. Und dann haben wir so gedacht, ja, ist eigentlich eine coole Idee, so für ein Jahr kann man es ja vielleicht mal aushalten. Und dann haben wir uns hier nach Jobs umgeguckt und das ging total schnell. Also wir haben es irgendwie an Weihnachten 2020 haben wir das beschlossen und im März hatten wir schon einen Job hier. Und da haben wir tatsächlich gar nicht wirklich lange gesucht oder so, weil es halt hier oben in Nordschweden einen totalen Personalmangel gibt. Und ich habe ja irgendwie vorher auch so gedacht, okay, also ich kannte halt bis Stockholm Schweden ziemlich gut. Und dann habe ich immer gedacht, so, okay, der Norden, das ist halt nur dunkel, da wohnt halt keiner. Also für mich war echt so am Anfang, ich gedacht, okay, da gibt es bestimmt nicht mal Schulen, wo man arbeiten kann. Das ist so total naiv irgendwie. vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass halt der Norden von Schweden so unglaublich groß ist. Es kommt auf den Karten immer gar nicht so rüber, finde ich, durch diese Streckung irgendwie. Aber wenn man dann hier oben ist, dann ist es einfach so weit alles voneinander entfernt. Also es war ziemlich doof von mir, dass ich so da rangegangen bin. Und ich wusste tatsächlich erst auch gar nicht, dass man in Schweden so viel Deutsch lernt. Das war für mich auch neu.
Ach echt?
Ja, ich
In den
dachte so als,
Schulen dann erst, oder?
ich dachte so, als Deutschlehrer kriege ich ja bestimmt nirgendwo einen Job. Also als Deutschlehrerin, aber tatsächlich ist es so, dass in Schweden Deutsch es wechselt sich immer so ein bisschen ab, aber so die beliebteste zweite Fremdsprache ist. Das heißt also, alle Leute, die so 30 bis 40 sind, da haben eigentlich wirklich 98% Deutsch gelernt in der Schule. Und jetzt wechselt es sich ein bisschen mit Spanisch ab, aber da ist gerade auch der Trend wieder, dass Deutsch wieder Spanisch ein bisschen ablöst. Also ganz witzig, dass die Schweden wirklich, die meisten Schweden in der Schule Deutsch lernen.
Das heißt,
Und
die haben dann auch vor, nach Deutschland zu kommen oder zu reisen, oder was ist so die Motivation dahinter?
Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, es ist eher, dass so wie bei uns, wenn man halt Französisch und Spanisch vielleicht
Okay.
sich aussucht, da gehört das einfach hier dazu. Und für viele Studiengänge tatsächlich braucht man nach wie vor Deutsch. Da muss man Deutsch gehabt haben, 6 Jahre. Und dadurch, dass Schweden, für Schweden ist halt der wichtigste Handelspartner, ist halt Deutschland. Und deswegen hat Deutschland halt ein sehr hohes Ansehen. Viele Firmen sind hier, viele deutsche Firmen. Und da braucht man halt immer Leute, auch die Deutsch sprechen. Natürlich geht alles auf Englisch, aber es ist ja auch immer gut, wenn man verhandeln kann in der Sprache des
Ja,
Verhandlungspartners.
klar.
Außerdem glaube ich, dass viele Schweden Deutschland mit sehr viel positiven Dingen verbinden. Also gerade so Fußball ist immer so der Klassiker. Dann die Industrie in Deutschland, die Wirtschaft, die Autos, die vielen Automobilfirmen. Das sind halt immer so die Klassiker, was so die
Ja.
Schweden mit Deutschland assoziieren. Und andererseits haben viele das Gefühl, dass die Sprache sehr ähnlich ist. Und ja, die kommen dann leider mal so ein bisschen mit der Grammatik an ihre Grenzen.
Okay.
aber es ist halt cool, die haben halt schon recht schnell ein Erfolgserlebnis. Also verstehen sehr gut Deutsch, also sehr schnell auch. Das ist ganz cool. Bis das Sprechen ist halt ein bisschen schwierig, weil die Grammatik halt viel komplizierter ist.
Ja.
Aber ich glaube, 80% der Wörter im Schwedischen haben einen deutschen Ursprung. Und dadurch kommen die halt schnell rein sozusagen.
Das ist interessant. Wie war das denn für dich? Also, du bist dann mit deiner Familie hingezogen. Hattest du zu dem Zeitpunkt schon ein Schulkind? Und Schrägstrich Kindergartenkind, also wie kommt man so in das Land an und mit den Kindern, wie werden die angenommen, aufgenommen, eingewöhnt, wie war das für euch?
Ja, also ich hatte zu dem Zeitpunkt ein Schulkind. Meine große Tochter war in Deutschland in der ersten Klasse. Nur ist sie genau 2020 eingeschult worden. Und da muss ich leider sagen, das erste Schuljahr war für sie halt nicht gut, weil sie einfach gar nicht verstanden hat, wie Schule funktioniert, weil ständig die Schulschließungen waren, ständig Homeschooling. Und deswegen war sie eigentlich noch gar kein richtiges Schulkind, muss ich sagen, nach dem ersten Schuljahr. Und mein Sohn, die sind halt nur 1,5 Jahre auseinander, der ist dann eingeschult worden hier in Schweden. Denn hier läuft es ein bisschen anders. Hier wird man immer nach Geburtsjahr eingeschult. Das heißt, das Jahr, in dem man 6 wird, in diesem Jahr wird man dann eingeschult. Und
Oh.
das heißt, genau, der hatte halt im August Geburtstag und wir sind ja im Juni ausgewandert, hatte dann hier die Ferien quasi und ist dann eingeschult worden. Es war auch aufregend. Und meine kleine Tochter, die ist 3 geworden, eben auch im August, und ist dann hier in den Kindergarten gekommen. Und das war halt für uns ganz gut, weil unsere Tochter, die hat die erste Klasse hier sozusagen nochmal gemacht, weil das Schulsystem hier so ein bisschen anders abläuft. Also für die war das ganz gut, dass die nochmal in der ersten Klasse war, weil sie ja hier in Deutschland ja so einen holprigen Schulstart hatte wegen der ganzen Bedingungen drumherum. Und mein Sohn, der ist dann quasi normal in die Schule gekommen. Der war auch große Gruppe Kindergarten. Der war so ein Kann-Kind in dem Bundesland, in dem wir gelebt haben. Und ja, meine kleine Tochter wäre eh in den Kindergarten gekommen. Also es war für alle irgendwie so ein Break. Das war ganz gut. Also der wäre sowieso, irgendeine Veränderung wäre sowieso gekommen für die Kinder. Das war für uns so der Punkt, wo wir gesagt haben, das ist jetzt ein ganz guter Moment, das mit den Kindern auszuwandern, weil eben die Veränderung in Deutschland auch da gewesen wäre.
Wie wurden die sprachlich, also wie kamen die damit klar? Gerade fürs älteste Kind ist es ja sprachlich nochmal was anderes als vielleicht fürs ganz Kleine, ne? Was dann die Brocken sowieso schneller aufschnappt. Wie hast du das empfunden?
Das war super spannend zu sehen. Also wir haben zu Hause in Deutschland versucht, die Kinder so ein bisschen vorzubereiten. Wir haben so Bücher gekauft. Da gibt es so ein paar bilinguale Bücher, Deutsch, Schwedisch. Und dann haben wir ausnahmsweise, die durften immer, meine Kinder dürfen nicht viel Fernsehen gucken, die durften da in der Vorbereitung quasi so ein bisschen den schwedischen Kinderkanal gucken und
Okay.
die alten Astrid Lindgren-Filme so ein bisschen schauen auf Schwedisch. Und da haben wir schon gemerkt, für die Kinder also von diesem Fernsehen gucken, ne? Die waren einfach nur begeistert, dass sie mal Fernsehen gucken durften. Haben wir schon gemerkt, okay, es ist für die sprachlich gar nicht so spannend. Also nicht so wie für uns Erwachsene, wo wir so denken, okay, ich verstehe kein Wort, sondern die haben das so voll mit aufgenommen, sich darüber unterhalten auf Deutsch und so, aha, da gibt es nämlich in Schweden so süße Sachen, wo man seine Kinder auf den Kindergarten vorbereiten kann, zum Beispiel. Da wird dann halt so ein Kind gezeigt, wie das erste Mal in den Kindergarten geht und so. Und sowas haben wir denen halt gezeigt, dass sie sehen, wie der Kindergarten in Schweden aussieht. Und es war so
Süß.
ganz, ganz süß, wirklich. Da gibt es hier in Schweden ganz viele tolle Sachen. Und ja, da wussten sie dann schon ein bisschen was, aber natürlich ist es nicht das Gleiche, wie dann auf einmal wirklich von der Sprache umgeben zu sein. Und in der Schule wurden sie sehr gut aufgenommen. Wir waren an so einer ganz kleinen Dorfschule. Da war die erste bis dritte Klasse in einem Klassenraum, weil die einfach so wenige Kinder hatten. Und die Förschule-Klasse, das ist quasi die nullte Klasse, in der man hier eingeschult wird, die heißt quasi Vorschulklasse. Und die waren in einem Extraraum. Und es waren insgesamt 17 Kinder, glaube ich, die ganze Schule.
An der
Ja.
ganzen Schule 17 Kinder.
Ja.
Das ist ja sehr familiär.
Ja, also das war wirklich so richtig Bullerbü, muss man sagen.
Ja,
Ja,
aber
richtig
voll
schön.
schön, oder?
Und die konnten dann eigentlich ganz gut also auf die Kinder eingehen. Und klar, am Anfang, also das Gute war natürlich, dass viele halt einfach Deutsch konnten von denen, die da gearbeitet haben. Also, die haben zumindest verstanden, was die Kinder gesagt haben und haben irgendwie dann versucht, auf Deutsch zu antworten. Also, insofern war das halt ein ziemlicher Luxus. Und die Kinder haben das so unglaublich schnell gelernt. Also, es ist wirklich, wirklich absolut beeindruckend, wie schnell Kinder sowas lernen können. Es hat ungefähr, also 3 Monate gedauert, würde ich sagen. Dann konnten sie wirklich gut Schwedisch.
Alle deine Kinder.
Ja, ich würde sagen,
Wow.
ich würde sagen, bis jetzt ist es so, dass meine Große vielleicht noch den stärksten Akzent hat, würde ich sagen. Oder
Ja.
manchmal so ein paar, von der Satzstellung merke ich dann manchmal, wenn sie Schwedisch redet, okay, das ist jetzt sehr, ist jetzt quasi deutsche Satzstellung. Ich meine, ich mache das ja auch, bin ja auch nicht perfekt, also weit
Ja.
entfernt davon, weil ich es ja jetzt als Erwachsene gelernt habe und meinen deutschen Akzent, den kriege ich jetzt auch nicht mehr raus, weil ich einfach zu alt war, um die Sprache zu lernen. Aber mein Sohn und meine kleine Tochter, die waren wirklich nach kürzester Zeit an dem Punkt, dass man auch, denke ich, keinen Akzent mehr hört. Ein bisschen hört man es
Cool.
noch mit dem R, weil die kommen ja aus Berlin und ich kann das R halt nicht rollen. Und die machen immer noch das deutsche R, weil die Schweden rollen halt das R. Aber es gibt hier auch Regionen in Südschweden, wo das R auch nicht gerollt wird. Also bei mir denken immer alle, ich komme irgendwie aus Südschweden, wenn ich
Ah
hier
ja,
spreche.
okay. Okay. Und wie fandest du, also du, ich gehe davon aus, du hast dann einfach beim ersten Schultag deine Kinder losgeschickt und das lief dann, aber bist du bei der Eingewöhnung im Kindergarten mit dabei
Ja,
gewesen?
also es gab im Kindergarten eine Eingewöhnung in der Schule auch ein bisschen. Also die waren schon vorher im Hort, das heißt hier Fritids, weil da konnten die schon ein bisschen mal gucken, wie das so ist. Und dann haben wir den Kindern vorher erklärt, okay, die wichtigsten Sachen, so, ja, muss die Kiste, heißt zum Beispiel, ich muss auf Toilette oder sowas, haben wir dann mit denen vorher schon geübt. Und dann war das halt schon sehr aufregend, muss ich sagen. Und auch gar nicht so leicht, gerade bei meiner kleinen Tochter, die so loszulassen, aber es gab eine
Ja.
Eingewöhnung, so wie in Deutschland eigentlich auch. Ich fand, die war ein bisschen kürzer. Ich glaube aber auch, dass sie in Deutschland ja auch dann immer kürzer wird, je älter die Kinder sind. Also
Okay.
ja, im Hort, ich weiß gar nicht, ob man in Deutschland jetzt im Hort eine Eingewöhnung hat, wenn die Kinder in die Schule gehen.
Also ich hatte für diese Hortzeit, die man hier nicht so nennt, aber gar nichts. Also da konnte ich nicht dabei sein. Und für, ich habe halt noch nie ein Kindergartenkind eingewöhnt, das älter war. Deswegen kann ich das gar nicht sagen, wie es in Deutschland wäre, aber hattest du das Gefühl, dass es bedürfnisorientiert lief und dass es
Ja, ich glaube, also viele Sachen im schwedischen Schulsystem würden wir jetzt als bedürfnisorientiert bezeichnen, aber es ist nicht so der gleiche Hintergrund. Also es ist eigentlich, ich glaube eher, dass in Schweden ein ganz anderer Blick auf das Kind vorherrscht als in Deutschland. In Schweden ist es wirklich so, dass die Kindheit wird so gesehen als die schönste Zeit des Lebens und die soll man auch so schön wie möglich gestalten. Aber jetzt ohne irgendeinen psychologischen Hintergedanken, glaube ich. Also, das ist nicht so wie in Deutschland, dass man so Diskussionen darüber hat. Während man in Deutschland halt immer noch sehr leistungsorientiert ist, zumindest ab dem Punkt, wo die Kinder in die Schule kommen. Das dann wirklich, also ich habe immer das Gefühl, in Deutschland ist die Kindheit mit dem Eintritt in die Schule eigentlich vorbei.
Ja, sage
Weil
ich meinen Kindern auch immer. Weil,
ja.
ja, sorry, sage mal, leider ist es dann, genießt doch einfach den Kindergarten noch, weil in der Schule wird es echt stressiger.
Ja,
Ja.
das habe ich versucht, meiner kleinen Tochter jetzt auch zu sagen, weil sie
Ja.
wollte jetzt ja schon seit März in die Schule gehen.
Okay.
ja, also das ist alles sehr viel entspannter, also der Blick auf das Kind. Und Kinder dürfen in der schwedischen Gesellschaft sehr, sehr viel, was sie in Deutschland nicht dürfen. Und es wird auch, was die Schule angeht, eigentlich nichts von den Kindern erwartet. Also es wird wirklich erwartet, dass sie halt, also es geht immer noch um den Spaß an allem, so. Also es soll auch alles schön sein und kein Druck und keine Noten. Und das finde ich als Mama sehr schön, muss ich sagen. Aber es ist halt sehr anders als in Deutschland. Das ist, glaube ich, der größte Unterschied, wie man auf das Kind guckt. Aber es ist eben trotzdem der Nachteil, den ich manchmal, also gerade bei der Kleinkindbildung sehe, ist für mich, dass es einfach sehr digital ist. Also Schweden ist ein hochdigitalisiertes Land. Mir kommt Deutschland immer so ein bisschen, wenn ich jetzt auch nach Deutschland fahre, habe ich immer das Gefühl, ich bin so entwicklungsmäßig in einem Land, was sehr viel weiter unten ist als Schweden. Es ist schwer, jetzt in Worte zu fassen, aber hier läuft halt einfach alles digital. Also wir haben jetzt ein Auto gekauft am Wochenende. Wir haben nicht ein einziges Mal unseren Ausweis gezeigt. Wir machen alles übers Internet. Wir unterschreiben alles mit dem Handy. Es gibt keine Stifte mehr zum Unterschreiben. Es wird
Was?
alles online gemacht. Wir haben unser Haus online quasi, also auch nur mit dem Handy gekauft, mit einer App. Also es ist ganz schräg. Und dieses extrem Hyperdigitale fängt eben auch bei den ganz kleinen Kindern schon an. Und das finde ich halt sehr, sehr schwierig. Und in der Schule ist es dann, finde ich, auch echt extrem. Und ich sehe das eher als Nachteil. Also ich finde es nicht so cool, dass man im Kindergarten schon Tablets hat. Und
Ja.
ja, halt, ja, so ein bisschen, finde ich, geht da doch das Zwischenmenschliche verloren, was eigentlich kleine Kinder meiner Meinung nach brauchen. Und da finde ich es dann wieder schwierig, das bedürfnisorientiert zu nennen, weil ich glaube, Kinder haben nicht das Bedürfnis, vor einem Tablet zu sitzen und irgendwelche
Absolut.
Spiele zu spielen, sondern die hätten eher das Bedürfnis, einen Erwachsenen zu haben, zu dem sie irgendwie eine Beziehung haben. Und das fand ich an dem ersten Kindergarten tatsächlich gar nicht gut. Und auch die Schule war total schön, wo meine Kinder waren, aber da war das Problem, dass die eben nur bis zur dritten Klasse gingen. Und dann hätten die. Nee, bis zur zweiten Klasse, Entschuldigung, bis zur zweiten Klasse. Und ab der dritten Klasse hätten die Kinder halt, ja, 50 Kilometer weiterfahren müssen in die größere Schule, die dann halt richtig groß ist, weil da halt alle Kinder dann hinkommen. Und das ist dann so ein bisschen so eine Massenabfertigung gewesen. Und das hat uns halt gar nicht gefallen, weil man hat hier in Schweden nicht so die Schulauswahl, zumindest im Norden nicht, weil eben einfach so wenig Leute hier leben. Und in Deutschland waren wir halt auch schon ein bisschen alternativer unterwegs. Also meine Kinder waren auf dem Waldorf-Kindergarten und dann auch an der Waldorfschule. Und ich sag mal so, da hätten wir uns halt für vielleicht ein anderes Bildungssystem so ein bisschen entschieden oder so eine andere Ausrichtung, sag ich mal. Und das ist halt hier so mit Alternativen, zumindest im Norden, nicht so leicht. Und dann war ja das Jahr rum. Wir haben ein Jahr hier oben gearbeitet, haben dann überlegt, was wir machen. Und haben uns dann, eigentlich war ja immer der Plan, wieder in den Süden zu gehen, aber ich muss sagen, uns gefällt es halt hier oben sehr gut, so von der Landschaft her und auch das Klima ist schon auf jeden Fall herausfordernd, aber trotzdem ziemlich cool und wir waren damit irgendwie noch nicht fertig, sodass wir uns entschieden haben, hier in eine Kommune zu ziehen, wo es relativ, ja, für Nordschweden große Stadt ist. Und diese Stadt heißt Skellefteå, und die wächst halt im Moment enorm. Also es ist gerade eines der größten Projekte Europas, was hier oben passiert. Wir haben hier so eine riesige Batteriefabrik, wo Batterien hergestellt werden für Autos, aber vor allen Dingen auch für Häuser. Und die sollen halt recyceln, also die sind halt recycelbar. Also man kann die wieder nutzen und es ist relativ neu, dieses Verfahren. Und deswegen ziehen hier gerade sehr, sehr viele Leute her und hier passiert halt gerade unglaublich viel in der Region. Und das ist total spannend, da auch irgendwie Teil dessen zu sein. Denn die haben halt auch Lehrer gesucht, hier werden auch ganz viele neue Schulen gebaut für die ganzen Leute, die herkommen. Und da sind wir dann halt hier gelandet in Skellefteå Kommun. Und hier hatten wir dann einen sehr, sehr tollen Kindergarten, weil der Kindergarten eben da auf dem Dorf, das war halt wirklich so eher so ein Abstellen, hatte ich das Gefühl. Die Kinder müssen halt dahin gehen, weil die Eltern arbeiten müssen, aber da ist kein richtiges Konzept dahinter. Und da haben wir uns halt eigentlich nicht so wohl gefühlt. Spannend fand ich, dass meine Tochter, die war noch so klein, die wurde ja dann 3, gar nicht geschlafen hat im Kindergarten. Also in Schweden ist es nicht üblich, dass man zumindest hier in den Kindergärten, die ich hier gesehen habe, ich kann jetzt nicht fürs ganze Land sprechen, Aber hier war es absolut unüblich, dass man so eine Mittagsstunde macht. Das fand ich witzig.
Also Kinder schlafen dort gar nicht. Sie bleiben dann, egal wie alt, die bleiben wach.
Ja, also das fand ich
Aber die
sehr
übermüden
schräg.
doch, oder? Also so.
Genau, also ich dachte auch, die werden doch müde, aber es gibt ja manchmal so eine Müs-Stunde, sag ich mal, also Müsik heißt so quasi gemütlich, also da wird ein bisschen was vorgelesen, aber nur für die, die halt wollen. Ich glaube.
Und okay, weil in Dänemark schlafen ja alle im Kinderwagen draußen, in Norwegen auch.
Stimmt, also ich denke mal die ganz Kleinen, ne? Also ich kann jetzt nur, also die Krippenkinder quasi. Die
Ja,
Kinder gehen
genau.
ja hier regelmäßig, also regulär ist es hier normal, dass die Kinder nach, wenn sie ein Jahr alt sind, in den Kindergarten gehen. Es gibt extrem wenige Ausnahmen, wo die Kinder länger zu Hause bleiben. Was auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass es einfach gar keine Angebote gibt, so Kindergruppen oder Babyschwimmen oder sowas, was man jetzt aus Deutschland kennt. Gibt es ganz wenig oder beziehungsweise gar nicht PKIP oder sowas. Ich habe hier mal andere Mamis gefragt, die irgendwie schwanger sind oder die halt kleine Babys zu Hause haben.
Ja.
Und die sagen immer alle, ja, es ist eigentlich eine ganz schön traurige Zeit, wenn man ist irgendwie nur so für sich alleine. Und die freuen sich alle darauf, wieder arbeiten gehen zu können. Das fand ich mal ein bisschen traurig, weil ich mal erzählt habe, in Deutschland ist es halt so, da fand ich es immer total schön, da bin ich halt zu meinen Babygruppen gegangen und habe andere
Ja.
Mamas getroffen. Und sowas gibt es halt in Schweden, zumindest im Norden, nicht so. Und
Okay.
ich habe, ja, meine Freundin in Stockholm hat auch zwei Kinder bekommen und die hatte alles auch so berichtet, so ein bisschen, dass es für sie irgendwie so eine sehr einsame Zeit war.
Das ist spannend, weil man ja auch immer hört, wenn man in die skandinavischen Länder auswandert, dass man nur schwer Zugang hat und auch recht einsam sein kann. Dann finde ich es jetzt nochmal interessanter, dass die Schweden selbst unter sich in dieser besonderen Phase der Kinderbetreuung und Job dann auch nochmal vereinsamen. Das
Ja,
ist ja
also
irgendwie
ich,
falsch, oder? Das
ja,
sollte
ich
nicht
habe
so
auch schon
sein.
von, ich habe auch schon von Deutschen gehört, die dann auch tatsächlich wieder zurückgegangen sind, weil sie einfach
Ich auch.
so, also die hatten dann einmal auch gesagt, nee, mein Kind soll nicht in den Kindergarten gehen. Es ist ja eben diese deutsche Sicht, dass man sagt, ach, die ersten 3 Jahre, und das kann ich auch voll nachvollziehen, ne? Aber dadurch, dass es dann gar keine Angebote gibt, waren dann halt diese Frauen super unglücklich, weil sie halt ganz alleine waren. Ne? Das ist so ein, ja, genau. Und wenn die halt eben von 1 bis 3, da sieht man auch immer, dass die Kinderwagen draußen stehen.
Ah ja.
Auch lange. Also, wenn ich immer überrascht bin, wie, also bei uns wird es ja sehr, sehr kalt, wie lange die Kinderwagen dann draußen stehen. Aber auf jeden Fall der Kindergarten, in den wir jetzt gekommen sind, der war richtig cool. Das war
Ja.
nämlich so eine Art Waldkindergarten, der so organisiert war, weil wir ja hier in der Nähe des Polarkreises leben. Also es wird ja hier einfach sehr, sehr kalt, dass der so organisiert war, dass die Kinder einen Bus hatten, also einen richtigen Omnibus, der ist so umgebaut worden,
Ja.
als Kindergarten quasi. Und dann sind die immer irgendwo hingefahren in die Wildnis. Wir haben hier wirklich richtige Wildnis und haben dann gelernt, wie man Feuer macht und haben dann so ganz viel, meine Tochter weiß schon ganz viel über welche Pilze und dann Blaubeeren ernten und keine Ahnung, was sie dann so die ganze Zeit gemacht haben. Und wenn es dann kalt ist, dann gehen die halt in den beheizten Bus und da gibt es dann Essen und da können die dann eben auch ein bisschen ba malen und basteln. Und der Kindergarten war halt super toll, weil die hatten ein richtiges pädagogisches Konzept und da haben die Kinder auch schon echt viel gelernt. Also sie kann schon enorm viele Buchstaben, kann schon ein bisschen schreiben und ein bisschen lesen und rechnen. Die haben dann immer so Projekt, die lernen dann so projektmäßig und haben dann immer so ein Projekt gehabt. Und da waren jetzt auch relativ viele Kinder aus anderen Ländern. Also meine Tochter kann irgendwie ein bisschen Polnisch jetzt und ein bisschen
Cool.
Chinesisch und keine Ahnung. Da ging es dann immer so ein bisschen um Sprachen und irgendwie alle Kinder in dem Kindergarten können bis 10 zählen auf Deutsch, weil meine Tochter das allen beigebracht hat und
Das ist
so.
cool.
Also, da war das als wirklich, wirklich schön und da sind wir auch ganz traurig, dass die Zeit jetzt vorbei ist, diese Kindergartenzeit. Und da haben die es mit dem Schlafen auch so gemacht, da konnten die Kinder sich immer ein bisschen ausruhen. Wenn die mit dem Bus halt von A nach B gefahren sind, dann haben die da so ein
Das ist
bisschen
auch nicht
Ruhe
schlecht.
gehabt.
Würdest du denn sagen, dass so der Mangel eines pädagogischen Konzeptes öfter mal in der Tagesordnung sein könnte in schwedischen Einrichtungen oder kommt es auf die
Naja,
Einrichtung an?
ich glaube, in Schweden ist immer ganz viel auf dem Papier, hört sich immer alles ganz, ganz toll an. Und deswegen hat das schwedische Bildungssystem, glaube ich, in Deutschland auch einen unglaublich guten Ruf, weil die, sag ich mal, wie es sein sollte, ist sehr durchdacht und sehr positiv. Und man sollte ja zum Beispiel auch, wenn man so Förschkohlepädagog ist, dann hat man ja auch studiert. Das ist eine sehr hohe Ausbildung eigentlich. Und schon richtige Lernziele und so weiter und so fort, auch im Kindergarten schon. Aber die Realität sieht leider so aus, dass es einfach einen enormen Personalmangel gibt. Und den gibt es halt nicht nur im Norden, den gibt es eigentlich im ganzen Land, weil in Schweden die sozialen Berufe einen sehr, sehr schlechten Ruf haben. Also auch im Board of Omsorge heißt das, also im Gesundheitssystem beispielsweise. Und keiner da arbeiten will. Also es ist wirklich so, ja, wenn man halt nichts anderes mit seinem Leben anfängt, dann wird man eben Lehrer oder Arzt. Also es ist halt wirklich sehr,
Arzt.
Also auch Arzt, es hat ein, muss ich sagen, hat tatsächlich einen sehr schlechten Ruf. Also mein, sogar witzigerweise mein Kollege, der ist Physiklehrer, der meinte so zu mir, mein Gott, weil wir haben uns über Zahnarzt unterhalten und er meinte, hey, hey, Zahnarzt, das war mal ein Schüler von uns, aber ja, also welcher Mensch wird denn Zahnarzt? Also ist ja das Schrecklichste
ernsthaft?
Überhaupt. Ja, das ist so krass, weil in Deutschland haben das ja irgendwie so einen
das
total
ist ja
hohen
eigentlich eher gut
Standard.
bezahlt, ne?
Ja, genau.
Aber was soll man denn in Schweden werden?
Ja, irgendwas mit Finanzen, irgendwas mit Wirtschaft ist sehr beliebt. Keine Ahnung, Sachen, die mich quasi so gar nicht interessieren.
Ja. Okay, das ist sehr spannend. Dann, okay, und dann kann man diesem Mangel nur entgegenwirken, indem man wahrscheinlich aus dem Ausland
Also was die
Fachkräfte
Mediziner.
abwirbt.
Ja, also was die Ärzte angeht, auf jeden Fall. Krankenschwestern auch. Also es sind sehr, sehr viele ja, Leute aus dem Ausland, die hier arbeiten. Bei den Lehrern ist es ein bisschen schwieriger mit der Anerkennung, aber aus
Ja.
Deutschland ist es zum Beispiel gar kein Problem. Also innerhalb der EU prinzipiell ist es kein Problem, aber die deutsche Ausbildung wird hier sehr hoch anerkannt und sehr gut anerkannt. Aber es führt eben dazu, dass viele Leute hier arbeiten im Bildungssystem, die eigentlich gar keine Ausbildung haben, sondern so als Aushilfslehrer, sag ich mal, eingestellt werden, auch im Kindergarten, die dann halt eigentlich überhaupt nichts haben, also keine Ausbildung haben, einfach weil sonst niemand da wäre. Und ich glaube, das führt dann dazu, dass die Qualität der Bildung halt sehr leidet, also auch im frühkindlichen Bereich, weil natürlich, wie
Okay.
gesagt, bei den ganz Kleinen ist ja nicht so wichtig. Es ist dann so ein bisschen wie in Deutschland, dass man sagt, naja, Kindergarten ist dann nicht so wichtig und dann die Grundschule ist nicht so wichtig. Und am Gymnasium ist es dann ganz wichtig, dass man die richtige Ausbildung hat. Also, weißt du, es stapelt
Ja.
sich sozusagen so. Ja, was halt natürlich schade ist, weil ja die Bildung von Anfang an eigentlich ein wichtiges Thema ist.
Absolut. Also du weißt ja wahrscheinlich sowieso, dass wir in Deutschland auch Mangel haben an
Ja.
ErzieherInnen und LehrerInnen und so weiter. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass im Kindergarten alles, zumindest bei uns, was sie mit den Kindern machen, hat schon immer irgendein Konzept oder einen Hintergrund. Dann gibt es da einen Naturtag, dann gibt es da irgendwie einen Bastelnachmittag mit speziellen Zielen, dann hängt man das aus, dann gibt es auch Feedbackgespräche. Das Frage wollte ich auch gleich vorfragen, ob ihr die habt, aber dann wird auch besprochen, was kann das Kind, was sind die Stärken, wo gibt's noch, wo kann man drauf gucken in der Zukunft? Habt ihr auch so diese rotierenden Gespräche?
Ja, die haben
Ja.
wir auch. Die gibt es auch in Schweden. Entwicklungsgespräch heißen
Genau,
die. Also,
Entwicklungsgespräche.
ja, ist übersetzt. Ja, ich weiß gar nicht, wie die in Deutschland heißen. Also
Ja, ich glaube, die
Feedback-Gespräche.
heißen so. Ja.
Ja, okay. Ja, also wir haben die in der Schule, haben wir die zweimal pro Jahr, also einmal pro Halbjahr gibt es diese Entwicklungsgespräche, also eins zu eins oder also mit den Eltern und dem Kind.
Ja.
Und im Kindergarten war es leider, glaube ich, nur einmal pro Jahr. Aber da
Bei
gab es das
uns aber
jetzt.
auch nur einmal pro Jahr. Und
Okay.
manchmal muss man auch hinterherrennen. Also kann auch passieren, dass da keine Zeit ist. Weil einfach die Zeit, die du dann belegst mit der Fachkraft, die könnte sie eigentlich auch vielleicht dafür nutzen, um dann auf diese 30 Kinder aufzupassen. Das ist halt
Ja.
echt nicht mal so einfach, ne? Okay.
Ja.
Und aber du hast du ein gutes Gefühl bei der Sache, dass du sagst, es gibt zum Beispiel auch lange keine Noten. Also du als in einem deutschen System groß geworden und dort ausgebildet, gehst dann in so ein ganz anderes. Wie?
Also ja, ich fand es halt für mich pädagogisch sehr spannend.
Mhm.
Ich habe auch eine Zeit lang in Spanien als Lehrerin gearbeitet und in Deutschland, dann an der Waldorfschule und jetzt halt hier in Schweden. Also ich finde es sehr interessant, wie verschiedene Länder so verschiedene Bildungssysteme aufgebaut haben. Und ich finde, das schwedische Bildungssystem als Mama hat viele Vorteile auf jeden Fall. Als Mutter, also als Mutter sozusagen, hat es viele Vorteile, aber als Lehrerin sehe ich auf jeden Fall durchaus auch die Nachteile jetzt nach 3 Schuljahren, die ich hier gearbeitet habe.
Ja.
Und ich finde es einerseits gut, dass es keinen Notendruck gibt, so wie in Deutschland, muss ich schon sagen. Und ich muss sagen, dass dadurch, dass es ja eine inklusive Schule ist, in der man halt von der 0. bis zur 9. Klasse zusammen lernt und es keine Aufteilung der Schüler gibt, keine Unterteilung, ist es auf jeden Fall für die schwachen Schüler, die haben halt hier viele Chancen, sich zu entwickeln, also schwachen SchülerInnen.
Ja.
Entschuldigung, ich hatte mal, ich bin irgendwie aus Deutschland weggegangen, als es noch nicht so ein Thema war. Und jetzt
Also,
hat
ich muss
Sprache
das
da nicht
auch mir ganz
weiterentwickelt.
doll antrainieren. Ich bin auch nicht immer da. Alles gut. Wir geben uns
Okay,
Mühe.
gut. Ich gebe mir Mühe, ja.
Ja.
Also die werden definitiv ganz gut hier aufgefangen. Aber für die etwas, also die SchülerInnen, die halt ein bisschen stärker in der Schule sind und die ein bisschen mehr wissen wollen, sag ich mal. Ich will es jetzt gar nicht irgendwie so werten, aber die halt wirklich interessiert sind an einem Fach und die halt auch schnell fertig sind mit den Aufgaben zum Beispiel, die sind halt sehr schnell gelangweilt. Und da gibt es leider kein, meiner Meinung nach, kein gutes System, um die Kinder dann irgendwie aufzufangen. Und ich sehe da nach 3 Jahren den größten Manko, dass quasi diese SchülerInnen, die halt sehr schnell sind, die halt in dem System an sich, also die einfach ein bisschen mehr Futter bräuchten für ihren Kopf, die fangen halt an, sich zu langweilen. Und ich sehe es halt immer wieder, dass die dann anfangen, richtig viel Mist zu machen. Weil natürlich, wenn man sich langweilt als Kind, nichts zu tun hat, dann kommt man halt auch auf doofe Gedanken. Und tatsächlich sind das dann meistens die Schüler, die dann, also da passiert dann halt nichts von der 1. bis zur 9. Klasse, ne? Also es zieht sich dann halt wirklich 9 Jahre lang durch, im schlimmsten Fall. Und wenn sie dann spätestens in dieses Höchststadiet kommen, wo ich halt arbeite, also 6., also 7. bis 9. Klasse ist Höchststadiet,
Ja.
also in der Pubertät sind, dann da sieht man halt, dass es da ziemlich große Probleme gibt. Und das finde ich halt irgendwie schade, weil man hätte die Kinder einfach fördern können. Und so wie man eben die Kinder fördert, die es schwer haben, die bekommen halt ein
Ja.
großes, haben halt ein sehr, sehr großes Förderungsnetz. Und da werden halt die anderen Kinder, die auch eine Art Förderung bräuchten, indem sie einfach ein bisschen mehr machen,
Ja.
die werden halt völlig außer Acht gelassen im schwedischen System. Und wenn ich dann mal vorschlage zu sagen, also ich habe mal bei meinen Kollegen den Vorschlag gemacht, dass wir einfach gesagt haben, ja, können wir nicht einfach mal verschiedene Gruppen machen? Also ich meine, wir haben halt Schüler in einer Klasse, in der 7. Klasse jetzt gehabt. Da haben wir ja Kinder, die in Mathe halt wirklich, also die werden, sind halt relativ viele Schüler in der Regelschule, die in Deutschland an einer Sonderschule geschult werden würden. Und
Ja.
dann haben wir einfach Kinder in der 7. Klasse, die haben das Niveau in Mathematik von der 2., 3. Klasse.
Okay.
Und dann haben wir eben auch Kinder, die sind halt super schlau und die wollen halt, die lieben halt Mathe. Und für diese Kinder gibt es dann aber nichts. Und das finde ich halt irgendwie schade, weil diejenigen, die es halt schwer haben, die bekommen halt einen Assistenten und Fördermaterialien und so. Die anderen halt eben nicht. Und da sehe ich halt viele Probleme.
Ich
Und
kann das
darum.
innerlich gerade total abnicken, was du sagst, weil ich war, als ich dann von der Grundschule in Berlin, das war ja bis 6. Klasse Grundschule und dann in der 7. auf die Oberstufe und ich kam damals in eine Integrationsklasse, das war so ein Experiment. Ich bin da einfach so reingelost worden und ich war tatsächlich die Beste mit in der Klasse und nach einem halben Jahr ungefähr habe ich auch angefangen, mich zu langweilen. Es ging schon beim Lesen los, wenn alle super, super langsam gelesen haben und dann, man meint es auch gar nicht böse, aber man ist einfach so, man sitzt dann so da und denkt sich, ja, dann mache ich halt was anderes oder schalt halt ab. Und ich würde auch sagen, irgendwann macht man dann auch Blödsinn. Also ich war natürlich, habe nichts Schlimmes angestellt, aber wenn man, wie du gesagt hast, man ist dann in der Pubertät und dann ist man eh nicht so ganz klar im Kopf. Wenn dann der Fokus fehlt, wenn man da nicht gefördert wird, dann stelle ich mir das echt schwierig vor. Wie ist denn das? Du hast gesagt, wer Förderbedarf hat, wird gefördert. Wie ist denn das mit Inklusion? Also, wie ist das?
Also ich sag mal so, es gibt an der Regelschule, ich überlege gerade, wie ich das, also ich würde sagen, die allermeisten Kinder sind an der Regelschule. Ich denke halt, wenn man schwere, also geistige Behinderungen hat, ich
Mhm.
weiß gerade nicht, ob man Behinderung sagt. Wie sagt man geistige Einschränkung?
Nee,
Du musst rausschneiden.
ja, ich habe da jetzt auch nicht den perfekten, wenn man einfach eingeschränkt ist mit Einschränkungen, ja,
Ja,
alles
aber
gut.
halt eben, also genau, wenn man schwere körperliche Einschränkungen hat, dann geht man
Ja.
auch in Schweden an eine Sonderschule, einfach wenn es quasi gar nicht möglich ist, im normalen Klassenraum-Setting zu sein. Aber wir haben beispielsweise SchülerInnen, die schwer hören können und wo extra der Klassenraum umgebaut wurde, dass sie halt überall Mikrofone haben und also nicht Mikrofone, dass wir so Lautsprecher haben an verschiedenen Stellen und wir Lehrerinnen haben Mikrofone oder halt auch Mikrofone für die SchülerInnen, die halt mit denen reden. Zum Beispiel sowas haben, solche Kinder haben wir dabei. Dann haben wir eine Schülerin zum Beispiel, die ist blind, die ist
Ja.
auch im normalen, also oder fast blind, aber die ist auch im normalen Regel, in der Regelschule dabei. Und dann haben wir vor allen Dingen dieses ganze Spektrum, der SchülerInnen, also sehr viele SchülerInnen, die halt starke Lerneinschränkungen haben, die sind auch sehr, sehr lange eigentlich mit dabei. Und die halt sozial-emotionale Einschränkungen haben, die sind auch mit dabei. Also es sind ja so die Bereiche, wo die in Deutschland schon noch auf eine extra Schule gehen und die sind hier in Schweden in der Regelschule mit dabei.
Und findest du das gut oder was ist da deine fachliche Sicht drauf?
Ich finde, prinzipiell finde ich das schon gut. Ich muss aber sagen, dass jetzt das Problem ist, dadurch, dass es eben keine Lehrerinnen mehr gibt, und es eben so einen starken Personalmangel gibt, fängt dieses System natürlich an, total zu kollidieren. Also die Idee finde ich an sich sehr gut und auch die Möglichkeiten, die man vom Prinzip eben, was meinte ich, was auf dem Papier steht, hat, die sind halt super, dass man immer zu zweit im Klassenraum sein sollte, dass man einen Assistenten dabei hat,
Ja.
eine Assistentin und so weiter und so fort. Spezielle Fachkräfte hat, die sich dann um dieses oder jenes Kind kümmern. Aber wir haben eben das Problem, dass es einfach keine Lehrerinnen mehr gibt. Und dadurch sind die Klassen jetzt bei uns, werden die jetzt immer größer. Und wir haben jetzt, glaube ich, im nächsten Schuljahr teilweise Klassen mit 32 Schülern.
Ui.
Und ich hatte jetzt in diesem Schuljahr eine Klasse, da hatten wir eben, wir hatten 26 Schüler und von den SchülerInnen und von diesen 26 SchülerInnen hatten halt 13 eine Diagnose. Und
Oh.
du bist halt dann nur allein im Klassenraum.
Ja.
Na, also das ist halt schwierig, allen gerecht zu werden. Also weil ja eben einfach alle, also ich sehe das ja eben auch so, dass alle halt bestimmte Bedürfnisse haben und dieses System von in, dieses inklusive System funktioniert eben auch nur, wenn man eine kleine Gruppe hat und dann eben auch allen irgendwie gerecht werden kann.
Ja.
Und da sehe ich halt gerade, dass es so ein bisschen kollidiert. Das ist ja auch in den Großstädten ein Problem, weil es eben einfach kein Personal gibt, weil keiner Lust hat, diesen Job zu machen. Und tja, das ist halt so ein bisschen schade, weil vom Prinzip her, glaube ich, könnte es schon gut sein. Aber es hat eben auch viel mit der schwedischen Einstellung und zur Gesellschaft zu tun, dass man Kinder eben nicht selektiert. Die finden das, also meine Kolleginnen, wenn ich mit denen, wenn die mich fragen, wie das so in Deutschland ist, das finden die ganz, ganz schlimm. Die finden, das ist so eine Art Kindesmissbrauch sozusagen, dass man Kinder teilweise in der vierten Klasse zur fünften Klasse, ne, ist ja, glaube ich, in
Ja.
den meisten Bundesländern, aufteilt und sagt, okay, du wirst mal studieren und du eben nicht. Also es ist völlig entgegen der schwedischen Gesellschaftsauffassung, wo man eigentlich sagt, also hier
Alle
in
sind
Schweden,
gleich.
genau, hier funktioniert es eben so, dass man sagt, alle sind gleich. Man soll auch nicht zeigen, wenn man reich ist. Das ist sehr negativ, wenn man irgendwie sein Reichtum zeigt, sondern versucht eigentlich, dass alle gleich bescheiden sind und keiner irgendwie heraussticht. Und wir haben halt alle die gleichen Chancen. Und die glauben halt sehr, sehr stark daran, dass alle die gleichen Chancen haben. Und ich habe das, sag ich mal, früher auch immer so gesehen, aber jetzt in der Realität im Klassenraum muss ich halt sagen, es haben halt nicht alle die gleichen Chancen. Und dann
Ja.
finde ich es ungerecht, wenn wir alle quasi so über den gleichen, in den gleichen Strich bürsten, sozusagen,
Ja.
weil es eben Schülerinnen gibt, die haben die Fähigkeiten nicht und die bräuchten dann eben eigentlich eine andere Hilfe, um dahin zu kommen, wo die anderen halt sind. Also das ist
Ja.
halt so, das kann man halt, finde ich, so oder so sehen. Aber es fand ich halt trotzdem sehr spannend, wie man das in Schweden, wie so die Sicht in Schweden ist auf die Gesellschaft, auf das Kind. Und das führte aber leider dazu, eben zum Beispiel diese späte Notenvergabe. Also generell, es gibt dann ja ab der sechsten Klasse das erste Mal Noten.
Ja.
Und wenn es dann die Noten gibt, dann ist es aber so, dass sie keine Rolle spielen. Also das interessiert halt niemanden, wie die Noten sind.
Okay.
Also ich habe halt immer regelmäßig die Eltern dann da sitzen und ich denke mir so, oh, das Kind hat halt überall eine 5. Also ich sag mal so, ich würde es jetzt so umrechnen, es gibt A bis F. F ist halt 6 durchgefallen und E bis A ist quasi bestanden.
Ja.
Und die haben halt dann teilweise in jedem Fach ein E. Und die Eltern sagen, na toll, hast du das gemacht, das ist doch super, du hast keine 6, ist doch klasse. Also das ist so die Minimalanforderung, die die Eltern haben, dass man kein, dass man nicht durchfällt, dass man keine 6 hat. Und ja, so ist halt dann auch ein bisschen teilweise die Einstellung der SchülerInnen in der Pubertät, ne? Also es gibt natürlich immer welche, die sind super ehrgeizig, aber für die meisten ist es so, naja, man geht halt hierher, man hat hier seinen Spaß. Aber jetzt, dass man das irgendwie ernst nehmen müsste oder so, ist halt nicht unbedingt so,
Aber
wird
was
halt
wird dann
gemeint.
aus den SchülerInnen irgendwann? Also es kommt doch mal dann dieses Jahr oder die letzten Jahre, die kommen doch auf jeden zu, wo man dann einen Abschluss macht und man sich dann entscheiden muss, was möchte ich mit meinem Leben machen? Ziehen die dann irgendwann doch nochmal an oder
Ja, ich finde
sind am
das,
Ende alle gleich schlecht?
Ja, ich weiß nicht, also ich finde es, also ich, bei uns ist ja so, ich bin ja bis zur 9. Klasse und in der 9. Klasse gibt es dann diese nationalen Prüfungen und das ist dann der letzte allgemeinbildende Abschluss sozusagen in Schweden. Deswegen sind die halt sehr wichtig, weil da wird dann ganz Schweden, werden dann die gleichen Prüfungen geschrieben in den allermeisten Fächern, also auch unter anderem in Deutsch. Und ich finde es irgendwie spannend, weil es wurde, ich habe jetzt ja 3 Jahre hier gearbeitet und es ist halt, es nimmt halt von Jahr zu Jahr ab gerade, weil die Generation sich jetzt auch so ein bisschen wandelt. Und beim ersten Jahr waren die noch so total motiviert und so ganz aufgeregt. Und ich muss sagen, jetzt die jetzige 9. Klasse, die waren echt so, oh, ist mir doch egal, ist doch nicht so schlimm. Und man denkt sich so, wann wirst du
Okay.
denn mal erwachsen? Du bist jetzt 16, du musst doch jetzt endlich mal ein bisschen erwachsener werden. Aber die wollen halt auch nicht erwachsen werden. Das merkt man, es ist ganz witzig. Und auch alle sind so, ach, ich weiß noch nicht, was ich nehme. Keine Ahnung. Im Gymnasium ist es nämlich so, hier, man geht ja dann aufs Gymnasium und da gehen auch alle Schweden aufs Gymnasium.
Ja.
Und da gibt's dann eben im Gymnasium auch so eine sag ich mal, so ein sonderpädagogisches Gymnasium für diejenigen, die halt, ja, die halt eine schwierige Schullaufbahn hatten, die halt Diagnosen haben und es eben nicht, bis dahin nicht so gut abgeschlossen haben. Da ist es dann eher so sonderpädagogisch. Aber da kann man halt alles machen im Gymnasium. Also es ist halt nicht so wie das deutsche Gymnasium, wo was einen auf das Studium vorbereitet und aufs Abitur, sondern da kann man seine Berufsausbildung machen. Also es gibt dann diejenigen, die werden LKW-Fahrer. Das ist zum Beispiel ein sehr beliebter Job, was ich jetzt mal wieder überraschend finde. Auch viele Mädchen, die das machen wollen, die wollen halt
Okay.
LKW-Fahrerin werden. Dann kann man da Friseurin werden oder Friseur oder Mechaniker, diese ganzen mechatronischen Sachen gibt es da. Und dann gibt es eben für diejenigen, die studieren wollen, das müssen die halt in der 9. Klasse entscheiden, mehr oder weniger, gibt es dann sowas, wenn man sagt, ich möchte gerne Arzt werden, gibt es eben also Natur-Gymnasium und dann macht man dann die naturwissenschaftlichen Fächer oder dann kann man auch was ganz Cooles, so kreative Sachen machen, wenn man sagt, ach, ich würde gerne Schauspielerin werden, dann kann man eben Schauspiel wählen und macht dann schon so eine Art Vorschauspielausbildung, um dann gute Chancen zu haben, um dann Schauspiel wirklich studieren zu können. Also da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Zweige und bis dann müsste man sich halt Ende der 9. Klasse so ein bisschen entschieden haben, wo es im Leben hingeht. Aber jetzt muss ich sagen, in der jetzigen 9. Klasse, die ich jetzt hatte, da war das nach wie vor immer noch sehr entspannt. Ich habe mal
Ja.
das ganze Jahr über mich gedacht, wann kommt denn jetzt der Punkt, wo sie dann mal irgendwie so Motivation haben und der Ehrgeiz kommt. Aber es war jetzt nicht so bei denen. Ich bin gespannt, wie es im nächsten Schuljahr wird.
Motivierst du deine SchülerInnen dann auch oder kannst du da loslassen und sagen, ja gut, wenn sie halt nicht wollen, dann ich kann es
Doch,
ja
ich
nicht
motiviere
ändern.
die schon, weil
Okay.
ich als Erwachsene sehe, dass es schon wichtig ist, da jetzt eben nicht durchzufallen, weil dann werden ja die Punkte so zusammengerechnet von den Noten und mit diesen Punkten können die sich dann, ist ein bisschen wie in Deutschland mit dem Studium, man kann sich dann mit der 9. Klasse bewerben fürs Gymnasium und dann wird man eben abgelehnt und oder halt angenommen. Und ich habe mich dann halt schon bei den Wackelkandidaten, die halt wirklich wenig gemacht haben und gezeigt haben, habe ich mich im letzten Schuljahr richtig reingehangen und habe mit denen extra Übungen, also extra Stunden am Nachmittag gesessen, denen extra Aufgaben
Was?
gegeben und so, also um die halt irgendwie zu motivieren, weil ich ja weiß als Erwachsene, dass es für die natürlich nicht so toll ist, aber das ist eben so dieses Kindliche ist halt sehr lange in Schweden, habe ich immer so das Gefühl, wo
Die
man eben
Eltern
dann
helfen
so.
die auch? Also sind die Eltern dahinter oder auch alle
Nee, nee,
so?
nee. Also die Eltern sind zumindest hier in Nordschweden an den Schulen, an denen ich gearbeitet habe. Ich habe an 2 Schulen hier gearbeitet. Ist schon so, dass die Eltern wirklich der Meinung sind, das macht die Schule alles. Also sie müssen da nichts machen.
Okay, das ist
Es
auch
ist
schon ein
ja.
großer Auftrag, den die Lehrer da haben bei euch.
Ja, auf jeden Fall. Und es ist halt auch so interessant. Also, ich finde es halt einerseits fand ich es halt voll mega cool, dass man hier in Schweden ja nichts bezahlt für die Schule, was ich auch gut finde. Ne? Aber das heißt, man darf laut Gesetz nichts bezahlen für die Schule. Das bedeutet, man darf keinen einzigen Stift kaufen, quasi keine Schulmaterialien, die werden alle von der Schule gestellt. Der Computer wird von der Schule gestellt. Also alle haben ja einen Computer. Das Essen ist kostenlos, wird frisch gekocht. Eigentlich auch in den allermeisten Schulen gibt es eine Küche, wo jeden Tag gekocht wird. Und das finde ich einerseits halt super gut. Und das Problem ist natürlich, wenn man so aufwächst, dann sieht man das ja nicht als was Besonderes an. Also für mich als Ausländerin denke ich mal so, wow, dieses tolle Schulessen, das kostet keinen Pfennig. Die
Ja.
haben wirklich eine sehr gesunde, gute Ernährung. Oder halt, wow, die kriegen ihre Hefte, die kriegen ihre Hefter, ihre Stifte, die kriegen alles von der Schule. Aber es führt halt irgendwie dazu, dass gerade die Teenager das so ein bisschen als Einmalmaterialien, Wegwerfmaterialien ansehen. Also die schmeißen halt alle Stifte durch die Gegend, die schmeißen ihren Computer runter. Die sagen, also ich habe Schüler, die haben alle 2 Wochen ihren Computer bei der Reparatur.
Was?
Und die gehen mit ihren Sachen um. Es ist unglaublich. Und ich sag dann immer, ich fange dann immer schon an und sag so, ja, aber ich habe denen jetzt mal irgendwann erklärt, weil ich das so aufgeregt habe. Ich sagte, ja, eure Eltern bezahlen ja dafür. Und meinten die, nee, weil bezahlt doch keiner dafür. Ich so, naja, wo denkst du denn, wo das Geld herkommt für die Schulmaterialien? Ja, weiß ich nicht. Naja, deine Eltern bezahlen viele Steuern dafür. Aha, also so eine große Offenbarung. Und mein Mann und ich, wir sind ja beide Lehrer, wir fangen jetzt schon an, so richtig deutsch zu sein. Wir haben jetzt
Ja.
irgendwie die Stifte hier, das sind hier, ich zeig dir mal so einen typischen Bleistift.
Ja.
Jetzt haben wir die irgendwie schon markiert mit irgendwelchen Aufklebern hier oben, dass ich dann sagen kann, ich will alle mit dem roten Aufkleber zurückhaben. Aber das finden die natürlich total nervig und drehen die Augen, denken sich, oh, die blöden Deutschen, so nach dem Motto. Aber
Pech gehabt, ja,
ich
ist
denke
halt
mir dann
so.
irgendwie so, ich habe da auch echt so ein Problem mit der Natur und mit diesen Ressourcen. Ich bin dann so, ich denke mir so, nein, das ist nicht in Ordnung, wenn man einfach einen Bleistift nach einmal benutzen wegschmeißt, ne? So.
Ja, sind meine abzweigende Frage, weil du gerade Ressourcen ansprichst, sind die auch mit ihrer eigenen Natur ressourcenunschonender unterwegs oder hast du das Gefühl, da ist zumindest ein Bewusstsein da, dass man keinen Müll in die Natur schmeißt oder weniger Plastik kauft, sowas?
Ich glaube halt, ich glaube, Schweden ist in vielen Punkten sehr viel weiter als Deutschland
Mhm.
in der Entwicklung. Und ich meine, klar, Greta Thunberg, also Greta Thunberg, sagt man auf Deutsch, ne? Die ist ja aus Schweden. Und die gab es ja vor ein paar Jahren halt auch eine grüne Regierung. Und da war hier dieses Bewusstsein sehr groß. Und das ist, glaube ich, auch in unserer Generation sehr groß. Aber ich meine, die sind eben auch weiter darin, dass ich mir Sorgen mache, was die jüngere Generation angeht. Also wir machen immer so Schulwahlen an den Schulen, die dann auch festgehalten werden. Das ist ganz interessant. Also dann auch quasi landesweit durchgeführt werden. Und da sind halt die rechtsradikalen Parteien immer an erster Stelle. Und ich muss sagen, bei den Jugendlichen, die jetzt halt so 13, 14, 15 sind, das ist halt mega cool, so ein richtiges Umweltschwein zu sein. Also da ist halt
Was? Das ist erstmal cooles Wort, aber
Also so, ich würde sagen, wir alle, wir Millennials, wir Alten quasi jetzt,
ja.
wir sind total bewusst und passen ganz viel auf und trennen den Müll und machen das alles ganz gut. Und die Jüngeren, die sind wirklich, also die haben da gar kein Bewusstsein, die sehen es als Provokation. Ich meine, Teenager wollen ja provozieren. Das ist eigentlich eine logische Folge von dem, weil wie wir halt vielleicht sozialisiert sind. Ne? Wir sind halt ganz anders und sind halt, uns ist halt wichtig, dass die Umwelt nicht zerstört wird. Und jetzt natürlich wir die erwachsenen Generationen und da ist es natürlich wahrscheinlich cool, dann wieder zu rebellieren auf irgendeine Art und Weise. Und ich hoffe halt einfach, dass sich das hier nicht in ganz Europa irgendwie sehr negativ entwickelt. Also, weil,
Meinst du jetzt gerade mit dem Rechtsruck oder auch mit dem
ja, so mit
nicht
allem. Es
Umwelt
hängt ja
schonen wollen?
irgendwie, gefühlt
Ist
hängt
alles
das ja irgendwie
zusammenhängt.
zusammen. Und
Ja.
ja, wir haben ja mittlerweile hier auch in Schweden, das vergessen immer alle, wir haben ja die zweitrechteste Regierung in Europa nach Orban, nach Ungarn.
Ich finde gut, dass du das jetzt mal ansprichst, weil
Ja.
das wird immer ein bisschen schön geschwiegen. Und da an der Stelle will ich nur kurz was ergänzen, weil ja auch alle mal sagen, Dänemark ist ja auch, hat ja bei der Europawahl so toll gewählt.
Ja.
Dazu möchte ich kurz sagen, da habe ich tolle Artikel zu gelesen. Dänemark bekämpft rechts, nämlich mit rechts. Das heißt, die haben bewusst bei der Migrationspolitik schon lange einen rechten Kurs eingeschlagen. Und der führt natürlich dazu, wenn du homogen bleibst in der Gesellschaft, dann hast du ja nicht diesen Grund, noch rechter zu wählen. War natürlich ein schlauer Schachzug, sagt man das so, ja. Das heißt, deswegen haben sie natürlich bei der Europawahl eher jetzt rot gewählt oder eher, ne, demokratischer als die anderen Länder. Also für
Ja.
mich war das so, alles zusammenhängt, weil alle mal so tun, die skandinavischen Länder sind ja überhaupt nicht rechts und nur böses Deutschland. Wobei ich finde, das, was in Deutschland passiert, gerade überhaupt nicht gut. Aber ne, da, wenn man tut immer so, alle anderen Länder wären jetzt rechts und alle sind böse und die skandinavischen Länder sind noch so Vorbilder. Aber ist ja gar
Ja,
nicht
aber
so.
hier war es ja genau das Gleiche. Hier wurde ja die Regierung nur abgestraft. Also wir haben ja
Ja.
hier eine extrem rechte Regierung. Und das führt zum Beispiel dazu, dass ich kenne Briten. Und dass es halt echt nicht mehr leicht ist, aus Großbritannien hier in Schweden zu sein. Klar, wir sind
Echt?
innerhalb der EU, wir kriegen das jetzt so nicht so mit, aber zum Beispiel ist es jetzt auch so, dass alle Menschen mit Migrationshintergrund hier in Schweden ausgewiesen wurden, die nicht ein gewisses Gehalt verdienen. Jetzt ist es natürlich so, dass viele Leute, die halt aus asiatischen Ländern kommen oder so, also die jetzt quasi nicht hoch ausgebildet sind, so wie mein Mann und ich jetzt als Lehrer, ne? Dass sie halt einfach in Jobs arbeiten, wie zum Beispiel in der Pflege, in denen keiner arbeiten will und wo man halt sehr schlecht verdient. Und das hat jetzt dazu geführt, das wurde im November irgendwie beschlossen und dann innerhalb von 3 Monaten wurden die alle ausgewiesen. Und das ist immer so,
Krass.
also super heftig. Es hat auch Leute aus der Schweiz betroffen und so. Also ich habe das von Schweizern gehört, die ausgewiesen wurden und so. Also es ist nicht lustig. Natürlich sind wir in der EU und wir sind EU-Bürger und deswegen haben wir natürlich ganz andere Rechte und Vorzüge im Vergleich zu anderen Leuten, die eben nicht aus der EU kommen. Aber es ist schon heftig und vor allen Dingen ist es heftig, was, also ich habe vielleicht ganz kurz als Anekdote, hatten
Gerne.
wir diese Ausländer-Raus-Geschichte mit diesem Lied in, was da auf Sylt war, ne? Und das hat man natürlich auch in Schweden mitbekommen, aber wurde nicht viel drüber geschrieben. Es wurde dann nur dran drüber geschrieben, als die Schwedendemokraten bei ihrer Wahlfeier nach der Europawahl es lauthals gesungen haben. Also die Parlamentsabgeordneten Ausländer rausgebrüllt haben nach dem
Was?
Sylt-Vorbild. Und das ist halt sowas, das war dann halt hier ein Riesenaufschrei in Schweden in der Presse. Und da wurde dann das erste Mal über diese Sache in Deutschland geschrieben. Aber das wurde natürlich in Deutschland nirgendwo geschrieben, weil das ja nicht in das Schwedenbild passt. Aber ich finde, das ist nochmal eine Nummer härter, ob man jetzt von irgendwelchen besoffenen, naja, Idioten auf Sylt spricht oder halt von den Parlamentsabgeordneten, die hier wirklich im Par also
Die es
gewählte
wissen sollten,
Abgeordnete
wie man
sind.
sich benimmt, ne?
Ja,
Ja.
und die sich dabei auch noch filmen lassen. Also,
Oh Gott.
ja.
Okay. Aber du
Ja.
fühlst dich jetzt nicht diskriminiert oder hast das noch nicht erlebt? Ich meine, du bist ja als Deutsche vielleicht, das klingt total doof jetzt, aber wenn die angesehener sind in Schweden, hat man ja da vielleicht mal das Häkchen hinter, dann hast du einen Beruf, der zumindest gesucht wurde, auch wenn er nicht hoch angesehen ist, aber fühlst du dich sicher?
Also ich fühle mich an sich sicher, aber es ist schon so, dass es seitdem diese rechtsextreme Partei ja mit, also an der Regierung toleriert ist, also es ist halt so eine Minderheitsregierung. Die sind nicht offiziell eine Regierung, aber die stimmen allem zu, was die Regierung macht, weil die eben nicht die Mehrheit haben. Also es ist so, de facto sind sie mit an der Regierung. Und die haben auch relativ viele Entscheidungen mitgeprägt. Und ich muss sagen, seitdem die so einen großen Wahlerfolg hatten, ist es schon so, dass sich das Klima auch verändert hat gegenüber Ausländer und Ausländerinnen. Und es ist
Sure.
schon so, ja, in der Schule habe ich halt häufig das Problem mit den Teenagern, ne? Also es gibt viele, viele Diskussionen und Elterngespräche. Ich habe zum Glück einen Chef, der da sehr hinter mir steht, aber es ist halt wirklich immer wieder Hitlergruß wird mir gezeigt.
Hitlergruß.
Ja, das ist halt unser Problem, was wir hier als Deutsche haben. Also wir werden halt immer nur auf diese Nazi-Zeit bezogen. Meine Schulbücher sind alle voll gekritzelt mit Hakenkreuzen, also meine Wörterbücher oder so. Also es ist schon
In
dieser
deinem, weil du die deutsche Lehrerin bist oder weil das irgendwie
als einfach
symbolisch ist, gerade das.
mit der deutschen Sprache zu tun hat, keine
Ach.
Ahnung. Also
Boah, ich habe gerade Gänsehaut. Ich finde das richtig
ja,
schlimm.
also das ist tatsächlich ein Problem. Also mir wurden auch schon mal die Reifen aufgeschlitzt von meinem Auto, als ich noch ein deutsches Kennzeichen hatte. Also es ist
Was?
jetzt, ich würde nicht sagen, dass es nicht so ist, dass es keinen Rassismus gibt. Und
Ja.
wir haben uns auch dazu entschieden, unsere Kinder gehen jetzt auf eine internationale Schule mittlerweile, einfach weil wir wollen, dass sie nicht in so einem Umfeld also zur Schule gehen, weil wir hatten das jetzt schon an der Schule, wo die waren, dass halt in der zweiten und ersten Klasse dann zu denen gesagt wurde, mit euch spielen wir nicht, ihr kommt aus dem Land, wo der Krieg herkommt und ihr habt die Juden umgebracht und keine Ahnung. Also es ist
Was?
schon.
Boah, überleg mal, was das für deine Kinder für eine Bürde ist, sowas zu hören und dann musst du denen zu Hause erklären.
Ja, wir haben ja noch gar nicht über den Zweiten Weltkrieg gesprochen mit den
Ja.
Kindern. Inzwischen wissen die Bescheid, ne? Mussten sie ja. Aber jetzt gehen sie halt auf eine internationale Schule, sprechen sehr viel Englisch. Also sie sind mittlerweile, also Muttersprachenniveau Schwedisch und sprechen jetzt auch echt schon sehr, sehr gutes Englisch. Was
Ja.
halt ganz cool ist, dass sie jetzt wirklich dreisprachig eigentlich aufwachsen. Und da kommen halt 50% der Kinder aus anderen Ländern, weshalb eben auch die Sprache dann Englisch ist, die Hauptsprache. Und da fühlen sie sich jetzt halt total wohl. Jetzt sind sie halt nicht mehr so was Besonderes, ne? Also die haben schon ein bisschen darunter gelitten, immer so anders zu sein. Und das wurde ihnen halt auch schon klar gemacht, dass sie anders sind. Das hat mir halt auch leid getan, weil das genau das wollten wir ja nicht. Wir wollten ja nicht, dass sie sich jetzt irgendwie anders und komisch fühlen. Die sollen sich ja nicht schämen, dass da, wo sie herkommen, sondern
Auf keinen
die sollen
Fall.
einfach lernen, dass es viele Länder gibt, viele Kulturen, dass wir alle trotzdem gleich sind. Also das ist ja eigentlich das, was wir wollten, was wir unseren Kindern beibringen wollten.
Ja.
Dass es halt ein Vorteil ist, wenn man noch eine andere Sprache zu Hause spricht und wenn man mehrere Kulturen kennt. Also
Das heißt, deine Kinder sind jetzt so ein bisschen wieder in so einem sichereren Umfeld, wo du sagen kannst, da geht es mir gut, wenn ich weiß, sie sind da gut aufgehoben. Aber du bist ja immer noch, du bist ja nicht an der internationalen Schule, ne? Du bist ja immer noch an der Schule, wo du dich damit konfrontiert sehen könntest, dass
Also es gibt dann einfach schon Tage, wo ich auch ganz schön fertig bin, weil da ein paar Sachen passiert sind jetzt im letzten Schuljahr auch, wo ich echt auch getroffen war und auch verletzt war. Aber das Gute ist halt, ich habe zu meinen SchülerInnen eigentlich eine sehr gute Beziehung, weil das ist halt das Wichtige hier in diesem Schulsystem. Man kann halt nicht mit Noten strafen oder so, weil es interessiert im Endeffekt ja keinen, sondern man kann eigentlich nur arbeiten und wirklich den Kindern was beibringen, wenn man mit ihnen versucht, eine richtige Beziehung aufzubauen und halt wirklich richtig Beziehungsarbeit zu leisten, so wie man es eben auch zu Hause macht, aber auf einem professionellen Niveau. Und ich muss halt sagen, in so 90% von meinen SchülerInnen würde ich sagen, bei denen klappt das halt sehr gut. Da habe ich wirklich eine gute Beziehung aufgebaut. Und dann macht es auch Spaß, dann macht manchmal Witze. Und dann versuche ich den Unterricht auch so zu gestalten, dass ich halt Sachen nehme, die interessieren, weil es halt ganz cool ist. Ich habe halt hier nicht so einen festen Rahmenlehrplan wie in Deutschland, sondern ich habe nur Kompetenzziele, die gibt es ja in Deutschland auch, aber hier gibt es quasi nur diese Kompetenzziele, die ein bisschen detaillierter aufgeschrieben sind für die Sprachen, aber ich muss halt die Schüler dann und dann auf dem Niveau haben, sprachlich. Und das wird dann ja auch geprüft mit den verschiedenen Prüfungen und so. Aber wie ich da hinkomme, ist halt komplett mir überlassen. Das heißt, ich kann halt einfach mal, zum Beispiel gucke ich mit denen in der 9. Klasse immer so eine Netflix-Serie, passend, weil sie ja alle so ein bisschen rassistisch sind, gucken wir halt dann Die Welle, also wo es so ein bisschen um politischen Extremismus geht. Und ich bin halt immer so die einzige Lehrerin, die das so mit einbaut. Also weil ich sehe da halt auch die Chance in den sozialen Medien und mit TikTok und Netflix einfach zu zeigen, okay, eine Sprache lebt ja nur dadurch, dass es eben also eine gelebte Sprache ist und eine Kultur ist. Und das finden die Schüler zum Beispiel mega cool. Oder dann habe ich halt auch so eine andere Serie, die wir dann behandeln, die ist vom schwedischen Fernsehen produziert, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob die in Deutschland überhaupt lief. Die heißt Skam, heißt es auf Schwedisch. Scham auf Deutsch. Das ist dann das ist ganz cool. Das ist halt wieder cool. Da hat man halt dieses UR heißt es, also Bildungsradio eigentlich. Also es ist halt nur für Ausbildung. Es war früher ein Radiosender und heutzutage ist es halt, dann gab es mal einen Fernsehsender und jetzt ist es halt alles online. Und das sind halt Sachen, die dann nur produziert sind für den Unterricht, und dann eben auf Deutsch mit dazugehörigen Arbeitsmaterialien. Und ich mache das halt immer in der 9. Klasse, weil da geht es halt dann ganz viel um Liebe und Sexualität. Und das finde ich halt total krass. Das ist dann so voll, ihr Thema und um Klicken und Mobbing und ach und weiß ich was, immer Herzschmerz. Und da geht dann immer eine Folge so 20 Minuten und die sind einfach total motiviert. Gucken wir heute wieder. So, das ist ganz witzig. Und das ist halt ganz cool, weil ich mache das halt immer gerne so, dass sie gar nicht merken, dass sie lernen, sozusagen. Also
Dann machst du
sie.
deinen Job aber sehr gut. Also
Ja,
würde mir auch gefallen. Also
weißt du. Ja, also es ist so, ich versuche halt die Teenager da so ein bisschen zu kriegen mit Sachen, die sie interessieren. Und es klappt natürlich nicht bei allen und gerade die, die halt wirklich ausländerfeindlich sind, die haben halt ihr Bild im Kopf und die finden das dann halt scheiße.
okay.
Aber ich sag mal, die allermeisten, da habe ich eine ganz gute Beziehung zu denen aufgebaut. Und das ist halt total wichtig. Ansonsten würde es halt gar nicht funktionieren. Und das ist halt so ein bisschen mein persönlicher Auftrag, dass ich halt auch versuche, darauf hinzuweisen, dass Rassismus nichts ist, was jetzt deutsch ist. Also die denken ja, nur die Deutschen sind die Rassisten und
Ich
Nazis.
denke das
Also.
sogar manchmal, also sogar wenn man, also so in meinem Kopf, weil wir natürlich damals auch immer in der Schule, ich von meinen Großeltern habe ich das mit den Weltkriegen mittransportiert bekommen, von meinem Elternhaus, in der Schulzeit, im Geschichtsunterricht. Und man ist als Deutsche ja auch gar nicht stolz, dass man es ist, weil es irgendwie, man darf es nicht zeigen, außer man schwenkt mal eine Fahne zur EM oder WM, dann ist es erlaubt, so gefühlt. Aber ich traue mich das, also ich habe auch immer das Gefühl, ja, wir Deutschen sind so die das erfunden haben, sozusagen. Aber jetzt gerade parallel guckt man nach Frankreich, ja, was jetzt am Sonntag bei den Wahlen gelaufen ist und dann jetzt, dann in der Woche, also dem Sonntag, der kommt, dann die zweite Runde, dann erkennt man auch langsam, das sind ja gar nicht nur wir. Das ist europaweit das Phänomen, das ist
Ja, leider. Also ich
ein
glaube
Problem.
wirklich, ich glaube eben, was ich meinte, ich glaube einfach, die Schweden sind da irgendwie leider schon ein bisschen weiter und da muss man echt aufpassen, dass es in Deutschland nicht auch dazu kommt, dass es halt wieder total en vogue ist bei den Jugendlichen,
Oh,
weil
bitte nicht.
hier ist es tatsächlich cool. Also hier ist es cool, dass man Hitlergruß macht. Hier ist es cool, dass man wirklich einen Menschen mit anderer Hautfarbe auf dem Schulhof beleidigt bis zum geht nicht mehr. Also Sachen, die ich für mich vollkommen unvorstellbar waren, dass ich damit mal arbeiten muss, mit solchen Sachen. Und dann ist halt das Problem, dass natürlich die Schwedinnen und also die Kultur ist halt sehr konfliktscheu. Also man spricht Konflikte nicht an. Und das regt mich
Aber
halt.
sie werden erzeugt.
Ja, sie sind halt da, die Konflikte. Sagen wir
Ach
mal so,
so.
sie sind halt da, die Konflikte, aber sie werden halt nicht angesprochen. Und das ist halt, sage ich dann immer so ein bisschen vielleicht auch mein Vorteil. Ich weiß, dass meine Kollegen das halt ätzend finden, aber das ist mir dann an dem Punkt auch egal, dass ich dann sage, Sachen anspreche und sage so auch dann hingehe und sage, ja, warum hast du das jetzt gesagt? Oder warum machst du das? Oder warum verhältst du dich so? Und dann halt echt direkt bin. Und damit, das ist halt sehr, sehr unschwedisch. Und es wird in Schweden halt als super rude empfunden, als super aggressiv, unfreundlich. Aber in solchen Punkten ist es mir dann auch egal. Dann sage ich, okay, jetzt bin ich halt die Deutsche und ich darf da auch drüber reden, über Rassismus, weil irgendwo ist dann meine Geschichte, also die Geschichte meines Landes, hat er ja, ist ja nicht unbedingt sonderlich förderlich oder
Ja,
positiv, sagen wir mal so.
ja klar.
Und dass ich dann irgendwie klar mache, okay, aber zum Beispiel hatten wir halt eben so eine Sache, eine echt schlimme Sache jetzt in der 7. Klasse. Und dann habe ich danach echt so eine kleine Rede gehalten und habe gesagt, wisst ihr, warum das passiert ist in Deutschland? Weil da 90% der Leute die Klappe gehalten haben, so wie ihr hier. Und nichts gesagt haben. Warum sagt ihr nichts? Warum lasst ihr sowas zu? Da haben sie mich natürlich alle total entgeistert angeguckt. Da habe ich gesagt, ja, aber genau deshalb passiert doch sowas, wenn ihr zulasst, dass zwei, drei Leute in der Klasse sowas machen.
Ja.
Weil die ganzen, weil alle daneben sitzen und schockiert zugucken, aber keiner was sagt. Also da bin ich halt dann sehr direkt und ja, natürlich waren sie dann schockiert, aber das ist mir in dem Moment auch ein bisschen egal. Da gehe ich dann quasi über diese kulturellen Grenzen so ein bisschen rüber. Aber das Problem natürlich von meinen schwedischen Kolleginnen ist dann natürlich, dass sie halt sehr in ihrer Kultur dann auch gefangen sind und einfach gar nichts sagen.
Vielleicht sind
Ja.
sie auch insgeheim froh, dass du es machst. Also, wenn sie ein Rechtsbewusstsein haben, müssten sie ja insgeheim sagen, ich sage jetzt zwar
Ja.
mal, das ist unhöflich, aber naja, recht hat sie ja. Also,
Ja, wahrscheinlich,
ich
ne?
hoffe es ehrlich
Also,
gesagt.
das ist so, das ist halt immer ein bisschen schwierig so, aber ich denke mir dann eben auch, wenn ich irgendwas gelernt habe in der Schulzeit in Deutschland, dann ist es halt, dass man da nicht schweigt und
Absolut, ja.
da auch offen zu steht zu seiner Meinung oder versucht halt. Und deswegen nehme ich halt dieses Thema Rassismus total oft irgendwie, weil es finden ja immer alle interessant. Ich habe halt relativ, leider auch relativ viele Kinder, die Deutsch nehmen, weil sie es eben toll finden und weil sie eben die deutsche Geschichte und den Krieg so toll finden. Das ist halt.
Ach du großer Gott.
Es
Okay.
sind halt so Sachen, mit denen hätte ich vorher überhaupt nicht gerechnet, ne? Weil
Ja, krass.
als ich in Spanien gearbeitet habe, in Spanien war das halt nie Thema irgendwie, obwohl
Wo warst
damals,
du denn in Spanien, wenn ich fragen darf?
ich war in Nordspanien, in Oviedo, in Asturien habe ich gelebt.
Ah, da oben, okay.
Genau, sehr schön da.
Ja.
Und da waren wir gerade mitten in der Wirtschaftskrise und da hätten viele SpanierInnen einen Grund haben können, irgendwas Negatives über Deutschland zu sagen. Da hat nie irgendeiner was Negatives gesagt. Habe ich nie irgendwie sowas erlebt, wie
Ja.
ich hier in Schweden erlebt habe, dass es halt so verbunden wird. Aber tja.
Mein lieber Mann, gut, ich frage jetzt vielleicht mal so ganz abschließend, ne, weil du jetzt so viel gesagt hast, dass ich auch gerade mich frage, wie geht's dir langfristig? Wollt ihr in Schweden bleiben? Denkst du, das wird jetzt euer Land für immer sein oder würdest du auch noch mal woanders hingehen? Wenn ja, wohin?
Also, ich glaube, jetzt erstmal bleiben wir in Schweden, fühlen uns
Okay.
hier eigentlich sehr wohl und auch mit vielen Dingen sehr wohl, auch wenn wir halt mit den Jahren jetzt, mit den 3 Jahren gelernt haben, dass es eben nicht Bullerbü ist, so dieses Bild, was wir Deutschen von Schweden haben, dieses Land existiert eigentlich nicht, wie wir es so sehen. Es ist halt ein ganz normales Land mit den gleichen Problemen, wie alle anderen Länder in Europa momentan halt eben auch haben. Aber prinzipiell fühlen wir uns halt hier schon sehr wohl. Wir haben halt die Sprache sehr gut gelernt und fühlen uns auch gut integriert. Aber man soll niemals nie sagen, ich glaube, wenn man so schon mehrfach woanders ge gelebt hat, dann ist es schwer, sich festzulegen. Für uns ist es schon aber eher so, auch wenn ich meine Familie vermisse, dass ich aber zum Beispiel jetzt mir nicht vorstellen kann, wieder in Deutschland zu leben. Einfach,
Man ist einfach
ja.
raus, ne?
Ja, ich bin irgendwie auch immer, wenn ich in Deutschland bin, dann habe ich so einen Reverse Culture Shock, dann kommt mir alles sehr, dann ist es genau das, was ich gerade beschrieben habe, was halt so unfreundlich ist. So, da habe ich mich schon ein bisschen dran gewöhnt, dass die Leute halt so direkt sind. Ich habe letztes Jahr eine Freundin wieder getroffen und die hat direkt gefragt, so, und wie ist in Schweden? Und wie geht's dir so? Und willst du jetzt dafür immer bleiben? Und so, weißt du, was ich meine? So, und es kommt mir jetzt nach 3 Jahren in Schweden super direkt vor und super pushy so und ein bisschen so, oh Gott, lass mich doch erstmal an und lass mal
Ja.
Smalltalk machen, so nach dem Motto. Und ja, Also sind halt viele Dinge, die ich an Deutschland sehr zu schätzen gelernt habe durch mein Leben im Ausland. Und viele Dinge, die in Deutschland sehr gut sind. Und ich glaube, wir machen uns oft auch zu klein oder sehen uns selber zu schlecht aus Deutschland heraus. Aber ich kann mir, glaube ich, nicht mehr vorstellen, in Deutschland zu leben.
Abgefahren. Ich glaube, so geht es fast allen, die auswandern, dass sie dann am Ende gar nicht mehr so richtig wissen, wohin denn noch. Also sie bleiben dann oft da, wo sie sich dann, sag mal, installiert haben oder alles aufgebaut haben. Und Deutschland wäre auf keinen Fall mehr eine Option, weil das ist einfach schon zu weit weg und zu crazy. Das finde ich interessant, dass es dir auch so geht. Ja, jetzt habt, ja, wie gesagt, man kann die Kinder ja auch nicht einfach immer rausreißen. Das ist ja auch, ne, mit drei Kindern, die du hast, da ist viel Verantwortung hinter und ja, und unter diesem Deckmantel, das, es wird sowieso alles irgendwie schwieriger in jedem Land gerade. Wohin dann? Also.
Das ist schon so. Und ich muss mal sagen, so aktuell haben meine Kinder halt hier die perfekte Kindheit. Wir leben ja, sag ich mal, so 25 Minuten von der Stadt entfernt.
Ja.
Haben ein riesiges Grundstück, fast 4000 Quadratmeter, die sind nur draußen und die haben eine wunderschöne Kindheit gerade. Also, das muss ich schon sagen. Und
Das sollen sie auch
deswegen,
haben.
genau. Und vielleicht, irgendwann ist vielleicht schon der Plan, wieder nach Stockholm zu, also Richtung Stockholm zu gehen. Aber weil wir eben selber so Hauptstadtkids sind und es schon auch da auch eine gute Jugend hatten, sag ich mal, in Berlin und im Umkreis. Und das könnten wir uns vorstellen, aber jetzt sind wir erstmal hier ganz zufrieden. Auch wenn es sich jetzt so ein bisschen negativ angehört hat, was ich erzählt
Nee,
habe.
du hast da einfach nur Sachen angesprochen, die viele wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm haben. Und man kann einfach mal die Fakten auf den Tisch packen. Trotzdem hat ja Schweden auch viel zu bieten.
Auf jeden Fall. Und also ich bin sehr dankbar, dass ich hier leben kann und hier auch wirklich ein Teil dieser Kultur sein kann. Das ist schon sehr schön. Und man hat eben viele Chancen in Schweden. Das finde ich immer toll, dass man da, in Deutschland ist man sehr vierkantig, sagen die Schweden auch. Das ist ein schwedisches Wort, vierkantig. Die Deutschen
Ja.
sind so vierkantig. Und ich finde, das passt halt auch so ein bisschen zu uns Deutschen. Also wenn man einmal was studiert hat, dann ist man da bis zum Rest seines Lebens ist man in diesem Beruf. Da gibt's so, ist schwierig sich vorzustellen in Deutschland, dass man eben als Lehrerin auch Instagram machen kann oder weiß ich was, sondern so. Und das ist halt hier, es ist alles sehr offen. Wenn man sich beweist, kann man eigentlich alles machen. Also
Cool.
ich habe ja anfangs schon ein bisschen dir vorher im Vorgespräch erzählt, dass ich eben in der Firma im Marketingbereich jetzt arbeite, weil ich noch Teilzeit als Lehrerin arbeite und so. Und es ist halt so, ich habe natürlich nicht Marketing studiert, aber die sagen einfach, hey, wir finden deine Texte so klasse, du machst es super, willst du nicht mit uns arbeiten? Das ist halt ganz cool, dass eben so Abschlüsse und so sind hier nicht so wichtig, sondern man kann sich beweisen und es ist immer hart im Ausland, das auch, also seinen Weg zu gehen. Das ist immer schwerer als in der Heimat. Aber ja, hier hat man relativ trotzdem viele Chancen, wenn man diesen Weg halt gehen möchte. Das finde ich ganz cool.
Ja, es inspiriert auch, oder? Dass man das Gefühl hat, alles ist möglich. Klingt ein bisschen wie amerikanischer Traum, ne? Also so ein bisschen angehaucht, finde ich. Ja, aber ich kenne das auch. Ich habe ja erst nach dem Abi eine normale Berufsausbildung gemacht vor dem Studium. Und als ich meiner Ausbilderin mal gesagt habe, ich will noch studieren, hat sie gesagt, nein, du bleibst jetzt für immer in dem Job. Was denkst du denn? Und ich dachte aber so, hä, was ist denn mit Ihnen? Also ich auf keinen Fall, ich will noch studieren, ne? Es ist, ja, das ist wirklich so ein bisschen deutsches Denken oft, dass man nicht ausbrechen kann aus diesem Konstrukt, was man sich gebaut hat. Schade eigentlich.
Total, weil es ist ja eigentlich nur ein Konstrukt. Und ich finde das halt hier echt inspirierend, dass halt viele von meinen KollegInnen dann sagen, habe ich immer wieder, dass sie sagen, ach, ich habe jetzt gerade keine Lust mehr als Lehrerin zu arbeiten. Ich studiere jetzt auch noch mal was ganz anderes. Also hier
Voll
ist das
gut.
Bildungssystem ist halt sehr durchlässig. Das ist halt cool. Und man kann eben einfach auch mit 35 sagen, oh, ich will jetzt noch mal Medizin studieren oder weiß ich was. Das ist kein Problem. Dann gibt es auch immer noch so eine Art BAföG und so zum Beispiel.
Naja.
Vieles ist berufsbegleitend möglich. Also, das ist total cool, dass man einfach sagen kann, ja, man macht das jetzt ein paar Jahre, wenn man keine Lust mehr hat, macht man was anderes. Also, es ist sehr, dieser Gedanke ist hier völlig normal. Oder eben auch mit dem Hauskauf. Also, wir hier kaufen ja alle Häuser. Und dann kauft man das halt, dann wohnt man 2 Jahre da und dann kauft man halt ein neues Haus, verkauft man es wieder. Es ist so total
Es
normal, dass
bindet
man das
einen
macht.
alles nicht so, ne? Ist nicht so schwer. Ja, klingt nach einem leichteren Leben.
Und ich glaube, das ist es im Generellen, es ist wirklich im Generellen ein leichteres Leben hier, auch diese Work-Life-Balance, dass ich meine, diese Fika-Pausen, die wir einfach immer ins Arbeitsleben integriert haben und
Ja.
dieses, also mir wird immer noch gesagt nach 3 Jahren, Mensch, mach mal nicht so viel. Du bist doch nicht, du lebst doch nicht zum Arbeiten. Mach mal ein bisschen weniger, Wiebke. Das ist immer so ganz witzig. Und
Schwierig,
das
ne?
fällt mir total schwer, so als Deutsche, ne? Wo man irgendwie denkt, man definiert sich über seine Arbeit und man muss halt Leistung bringen. Und das ist halt hier nicht so. Hier geht man halt arbeiten, um Geld zu verdienen, aber man hat auch noch ein Leben. Und immer ganz witzig finde ich, wir haben im September ist hier oben in Nordschweden Elchjagd. Das ist ja ein Riesending, total wichtig für die Leute. Und dann haben wir ja diese ewig langen Ferien von Ende Juni bis Mitte August, also wir haben 10 Wochen Sommerferien. Und Anfang September geht die Elchjagd los. Da ist mein Chef erstmal einmal eine Woche jagen. Und die Hälfte der Kollegen auch. Also,
Okay.
ja, und die
Ja.
Schüler auch. Die Schüler gehen ja auch schon alle jagen. Die nehmen die ja schon die Kinder mit. Das ist ja ganz verrückt. Das ist ja so ab 8, würde ich sagen. Spätestens nehmen sie die Kinder mit zur Jagd. Das sind dann nach 10 Wochen Sommerferien, dann 2 Wochen Schule. Da ist auf einmal nur noch die halbe Klasse da und die halbe Belegschaft, weil jetzt ist Elchjagd. Das ist halt
Ja,
wichtiger.
gibt ja irgendwie gefühlt so eine landesweite Pause, ne? Ist so.
Ja, genau.
Ja.
Also, es hat irgendwie alles so ein bisschen Vor- und Nachteile, weil man sich manchmal denkt, also gerade im Sommer jetzt sind dann alle im Urlaub, da kann man halt nichts bauen lassen oder so, man sollte nicht krank werden, weil nicht so viele Ärzte da sind. Also es ist so schon ein bisschen nervig. Aber jetzt nach 3 Jahren habe ich mich darauf eingestellt, dass der Sommer halt wirklich Sommer ist und alle im Urlaub sind. Und man sich denkt, ja, okay, dann ist eben auch für uns Urlaub. So.
Ja. Ja, cool. Vielen, vielen, vielen Dank für diese
Ja.
ehrlichen, doch auch vielleicht irgendwo wachrüttelnden, aber auch ja, coolen Einsichten, die du gegeben hast. Ich denke, jeder, der jetzt hier zugehört hat, der kann jetzt sich selbst sein Bild machen von Schweden. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr die coolste Zeit eures Lebens weiterhin da habt. Dass
Dankeschön.
deine Kinder die mega coole Kindheit kriegen, die sie verdient haben. Und ja, dass es euch hoffentlich immer gut geht.
Ja, vielen lieben Dank. Und
Ja.
falls es die Hörerinnen interessiert, ihr könnt gern vorbeischauen oder vorbei mal
Ja,
reinhören in unseren
genau.
Podcast für einen authentischen Blick auf Schweden. Der heißt Hey Schweden, der Podcast. Oder ihr schaut bei meinem Instagram vorbei, um zu sehen, wie sich hier die Natur wandelt
Ich
und
verlinke dich, ja.
ja, wie es hier so aussieht bei minus 42 Grad und so.
Genau. Und wenn jemand Fragen hat, kann er dich ja wahrscheinlich einfach anschreiben und
Ja, genau.
ja. Okay, super, Wiebke. Und
Ja.
danke, dass du mein Gast warst.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung.
Okay, mach's gut.
Tschüss,
Ciao.
hey.
Ja, das war sie, die Folge mit Wiebke. Es hat riesig Spaß gemacht, sich mit Wiebke auszutauschen und ganz, ganz viel jetzt über Schweden zu erfahren. Und es hat auf jeden Fall, würde ich sagen, meinen Blick auf das Land nochmal verfeinert. Ich hoffe, deinen auch. Und hier zum Abschluss würde ich mich auf jeden Fall ganz, ganz so freuen, wenn du dir die Zeit nimmst und meinen Podcast bewerten würdest. Ich würde mich ganz doll über eine sehr gute Bewertung freuen, egal auf welcher Plattform du mich auch hörst. Und bitte vergiss auch nicht, den Podcast zu abonnieren. Derzeit kommt eigentlich wieder wöchentlich eine Folge. Ich kann nichts garantieren, weil die Sommerferien vor der Tür stehen und ich nicht weiß, wie eingespannt ich sein werde. Aber ich gebe mein Bestes. Und ich wünsche euch allen da draußen jetzt einen guten Start ins Wochenende. Ja, auch eine gute Nacht, erholsame Nächte. Ich weiß, es ist nicht immer leicht mit Babys und Kleinkindern. Und ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.